Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Wochen lang nicht hier gepredigt, weil immer jemand anders gepredigt hat. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier wieder stehen kann und ja, mit uns zusammen diesen Gottesdienst wir hier feiern können. Das ist einfach schön. Und wir kommen von Himmelfahrt her, dem christlichen Feiertag, wo wir gedenken, dass Jesus aufgestiegen ist in den Himmel zu seinem Vater. Er hat seine Jünger verlassen und ist weggegangen von der Erde, hingegangen in die Gegenwart Gottes, zu Gott, zu seinem Vater. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, Mensch, wie muss sich Jesus dabei gefühlt haben? Hat er sich hier wie der Herr Brockemüller gefühlt, der alle paar Sekunden irgendeinen Gebetsanruf bekommt und gefragt wird, sag mal, wie mache ich eigentlich Kaffee? Wie drehe ich eigentlich einen Schlüssel in der Tür rum? Und er sich gedacht hat, das muss doch klar sein. Aber Jesus hat, genauso wie am Ende Herr Brockemüller gesagt hat, ganz genaue Anweisungen hinterlassen für seine Jünger. Und das ist total cool. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Im Johannesevangelium, in den Kapiteln 13, 14 und 15. Das ist an der Stelle, wo Jesus nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern Richtung Garten Gethsemane geht. Und in all diesen Kapiteln hält Jesus Abschiedsreden zu seinen Jüngern. Und in diesen Abschiedsreden, da packt er nochmal alles mit rein, was ihm besonders wichtig ist für die Zeit danach. Also für die Zeit, in der Jesus weg sein wird. Jesus hinterlässt seinen Jüngern etwas und ich glaube, das ist bedeutend, auch bedeutend für uns, weil das Jesus den Menschen hinterlässt, die zum Glauben an ihn gefunden haben und die nach seinem Weggang die Kirche weiterführen sollen. Und es waren damals seine engen Jünger und heute sind es aber wir. Denn wir sind ja die Jesusgläubigen, die heute seine Kirche weiterführen, gemeinsam mit ihm. Und deswegen glaube ich, dass diese Anweisungen, dieses, was er uns da mitgegeben hat auf dem Weg, dass das für uns sehr wertvoll sein kann, da reinzugucken. Und da möchte ich mit euch reingucken, in diese Kapitel, die da stehen. Und ich möchte mit euch einen ganz speziellen Aspekt, ich würde sagen, den wichtigsten Aspekt in diesen Reden heute mit euch angucken. Da steht sehr viel drin, es lohnt sich total, diese Kapitel 13, 14, 15 zu lesen. Einfach auch aus diesem Grund, weil es spannend ist. Was hat Jesus dagelassen für uns? Und ich will jetzt in der Predigt weitersprechen von dem, was er dagelassen hat, als Proviant. Und Proviant, das ist Essen, das man sich mitnimmt auf einen Weg. Aber das ist ein besonderes Wort, finde ich. Das sagt man nicht für die Stulle, die man sich mitnimmt fürs Mittagessen auf der Arbeit oder so. Nein, Proviant, das nimmt man sich mit, wenn man auf eine größere Reise geht. Ja, wenn man eine Tagestour macht mit einer Wanderung, wenn man etwas Abenteuerliches macht. Und deswegen gibt Jesus Proviant mit und davon will ich reden, weil ich glaube, dass der Weg mit Jesus und der Glaubensweg, das ist eine Reise, etwas Abenteuerliches. Nicht einfach so alltäglich, sondern ja, etwas ganz Besonderes. Und Jesus gibt uns Proviant mit und es startet in Johannesevangelium Kapitel 13, die Verse 34 bis 35. Das ist ganz kurz nach dem letzten Abendmahl, nachdem Jesus gesagt hat, liebe Jünger, ich werde gehen und liebe Jünger, einer von euch wird mich verraten und auch, lieber Petrus, auch du wirst leugnen. Jetzt erzählt Jesus ihnen nochmal, was ist denn wirklich das essentiell Wichtigste für ihn? Also Johannesevangelium, Kapitel 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. also am Ende seines Wirkens, am Ende seiner Geschichte mit seinen Jüngern, hält Jesus es für wichtig, dieses Gebot nochmal seinen Jüngern mit auf den Weg zu geben. Als hätten die 3 Jahre, die sie unterwegs waren, nicht gereicht. Nein, er will es noch einmal betonen. Dieses Gebot gebe ich euch kurz bevor ich gehe, als Anweisung für das, was danach kommt. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und er bezeichnet das als neues Gebot, nicht weil er damit einen Unterschied zu den Geboten im Alten Testament macht, nicht weil er sagen will, das sind die alten Gebote, die könnt ihr vergessen und jetzt mache ich ein neues, sondern weil er sagen will, neues Gebot, weil an seinem Beispiel, an Jesus Beispiel, diese Gebote eine neue Bedeutung bekommen. Die werden neu definiert davon, wie Jesus sich verhält und was er macht. Und das sehen wir auch schon bei diesem Abendmahl. Etwas weiter vorne in diesem Kapitel, Johannes 13, 14 und 15, sagt Jesus, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe, wie Jesus ihnen getan hat. Jesus definiert an seinem Beispiel diese Gebote neu. Er gibt ihm etwas Neues hinzu, weil er die Dinge ja, macht. Er macht was Konkretes und daran können wir das sehen. Und er will, dass wir dieses Beispiel, wie er das tut, nachahmen untereinander. Wascht einander die Füße, wie auch ich euch die Füße gewaschen habe. Kümmere dich nicht nur um deinen eigenen Dreck, sondern auch um den der anderen und um den Dreck der Welt. An Jesu Beispiel. Sei demütig, selbst wenn du Geschäftsführer, Berühmtheit, Landesoberhaupt oder sonst was bist, also alles Mögliche, sei demütig, damit du selbst jemand Geringerem als dir noch die Füße waschen könntest. Und Jesus setzt noch einen obendrauf. In Johannes Kapitel 15, Verse 12 bis 13. Er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ich mein Leben geben für andere, mal ausgenommen davon, dass ich wirklich selten Gelegenheit dazu habe, ist das wirklich unglaublich schwierig. Ich glaube, nein, das, boah, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber das gibt uns Jesus hier auf. Das Leben geben für andere, der größte Liebesbeweis. Ich weiß nicht, ob wir das können. Ich weiß, dass ich es vielleicht nicht kann. Wahrscheinlich nicht kann. Ich denke, ich kann es nicht. Aber Jesus tut das für uns und wir sollen ihm nachahmen. Jesus betont in seinen Abschiedsreden an die Jünger immer wieder genau dieses Gebot, das Gebot der Liebe einander, untereinander. Und ich kenne Stimmen, die sagen wollen, wer die Botschaft von Jesus und die Botschaft des Evangeliums in einer einseitigen Liebesbotschaft auflöst, der hat das Evangelium nicht richtig gelesen und der verwässert die Botschaft des Evangeliums. Aber ich sage jetzt, wer das sagt, der hat die Radikalität des Liebesgebotes nicht verstanden. Denn es ist radikal, das Liebesgebot. Jesus benutzt dieses eine Gebot, weil alle anderen seiner Lehren da drin aufgehen. Liebt Gott, geht im Liebesgebot auf, weil er sagt, liebt so wie ich liebe. Liebt euren Nächsten, geht darin auf. Liebt euch selbst, geht darin auf. Also es geht alles mit da rein und von jedem dieser einzelnen Punkte geht noch mal mehr rein. Was folgt denn daraus, dass wir Gott lieben sollen? Was folgt denn daraus, dass wir einander lieben sollen? Und was folgt denn daraus, dass wir auch uns selbst annehmen sollen als Schöpfung Gottes? Es passt alles da rein. Das Liebesgebot ist total radikal. und das Evangelium geht darin auf. Es ist also nichts Verwässertes, nichts Schwaches hier, sondern es ist etwas wunderbar Zusammengefasstes, auf den Punkt Gebrachtes. Die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, die Liebe Gottes zu seinem Sohn und die Liebe des Sohnes zu seinem Vater, die werden zur Grundlage des höchsten Gebotes. Und von da aus ergibt sich doch alles andere. Es findet sich genau darin wieder. Und das Liebesgebot, das ist nicht nur ein starkes und es ist radikal, sondern ich glaube, es ist auch eine gute Grundlage für unser Leben. Ich glaube, es ist ein guter Lebensentwurf. Es ist ein tragfähiges Weltbild. Weltbild, oh, so ein großer Begriff. Ich sag mal, du bist als Mensch in die Welt gestellt. Und du musst ja irgendetwas über dich und deine Mitmenschen und die Leute um dich herum und was du machst, denken. Du brauchst ein Weltbild. Wie funktioniert die Welt denn alles im Großen? Und ich sage, aufgrund des Liebesgebotes haben wir als Christen ein starkes, ein gutes Weltbild. Und am Ende der Predigt werden wir sehen, ob ich euch davon überzeugen konnte. Aber ich möchte dafür werben. Aus folgenden Gründen denke ich, dass dieses Liebesgebot ein starkes Weltbild ist. Ich stelle jetzt mal so eine Grundannahme über die Welt auf. Ich denke, dass fast jeder Mensch sich nach Liebe, nach Annahme, nach Fürsorge, nach Sicherheit und nach Bestätigung sehnt. Auf natürlich ganz unterschiedlichen Ausdrucksweisen und Ebenen, aber ich glaube, es ist so, fast jeder Mensch sehnt sich nach Liebe und diesen Punkten. Eine sichere, liebevolle Umgebung, in der er kein Unheil befürchten muss, indem es ihm gut geht. Sicher, es gibt Ausnahmen, aber ich denke, in dem Fall bestätigen die Regel. Also die erste Grundnahme, fast jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, hat Sehnsucht, ein Bedürfnis nach Liebe. Wenn ihr da mitgehen könnt, dann sehen wir jetzt im Liebesgebot schon mal etwas, das also ein Grundbedürfnis des Menschen anspricht. Wir sehen, okay, der Mensch hat das Grundbedürfnis Liebe, oh, und im Liebesgebot geht es ja auch um Liebe. Also wird dieses Grundbedürfnis schon mal angesprochen. Liebessehnsucht des Menschen und Liebesangebot und Gebot Gottes. Das spricht, so denke ich, für schon mal ein tragfähiges Weltbild. Angebot und Nachfrage, Liebesbedürfnis und unendliche Liebe auf der anderen Seite. Die nächste Grundannahme, die ich aufstellen möchte, ist, dass Menschen versuchen, ihre Liebessehnsucht, das Liebesbedürfnis, das sie haben, zu stillen. Wenn wir ein Bedürfnis haben, versuchen wir, das Bedürfnis zu stillen. Und wenn das Liebesbedürfnis da ist, versuchen wir auch das zu stillen. Und ich sag mal, wenn wir das nicht aus Gott tun, irgendwoher muss es kommen. Dann versuchen wir, das Liebesbedürfnis aus anderen Dingen zu stillen. Aus materiellen Dingen oder aus Personen. Und dann wird dieses Bedürfnis häufig auf Kosten anderer Menschen gestillt. Ist meine Grundannahme. Ihr müsst prüfen, ob ihr mitgehen könnt. Und es ist gar nicht mal böswillig, dass man sein eigenes Bedürfnis aufgrund von Kosten anderer füllt, sondern das ist leider so, wie unsere Welt teilweise funktioniert, weil von nichts kommt nichts. Wenn man etwas haben möchte, muss es irgendwo herkommen und weil so viele Menschen da sind, kommt es meistens von anderen Menschen. Also man macht es vielleicht gar nicht böswillig oder bewusst, sondern einfach, weil das Bedürfnis da ist und wir danach hungern, dass Bedürfnisse gestillt werden. Und das kann dann ganz verschieden aussehen. Das ist dann vielleicht was ja Wirtschaftliches, vielleicht ein Arbeitgeber wie Amazon, der fragwürdige Arbeitsbedingungen hat und in der Krise noch viel reicher geworden ist die letzten Jahre. Das kann emotional sein. Man möchte vielleicht im Rampenlicht stehen im eigenen Freundeskreis oder man will in einem Streit mit einem Freund oder dem Partner einfach Recht behalten und nicht sagen, dass man Fehler gemacht hat. Oder man manipuliert Beziehungen. Allgemein, man braucht irgendetwas. Geld, Bestätigung, Zuneigung, Sicherheit, Spaß. Ein Riesenfaktor. Man will Spaß haben, die Langeweile vertreiben. Und man holt sich das, bewusst oder unbewusst, oder weil man nicht anders kann, auf Kosten anderer Menschen. Ein Beispiel ist vielleicht, kennst du vielleicht, ein Arbeitskollege, der immer wieder ankommt und dir die nächste Geschichte erzählt, was schon wieder so bescheuert an seinem Job war und der moppert und meckert und ein richtiger Miesmacher ist und wirklich kein einziges gutes Wort, positives Wort über seine Arbeit oder seine Arbeitgeber hat. Er sucht vielleicht Bestätigung und Solidarität in seinem eigenen Leiden, in seinem Leben. Er möchte sich vielleicht besser fühlen und holt sich das auf Kosten deiner guten Laune und vielleicht auch deiner Integrität, wenn man anfängt zu lästern. Oder vielleicht in einer Partnerschaft, in einer Beziehung oder auch Freundschaft, wo man sich als Partner vielleicht anstatt sich professionelle Hilfe für eine Lebensbaustelle zu suchen, immer wieder Halt aus der Beziehung zu gewinnen versucht. Dass man sich am Partner festkrallt, dass man am Partner die Lösung sucht. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil Partnerschaft, das ist ja auch irgendwie dazu da, dass man Leid miteinander teilt. Ja, aber teilen ist eben etwas anderes, als im Partner die Lösung oder die Rettung für die eigenen Probleme zu suchen. Dann ist das kein Partner mehr, ein Gegenüber, gleichgestellt, sondern wird vielleicht zum Zweckmittel, Mittel für einen Zweck. Und es würde, glaube ich, nicht schwerfallen, noch mehr Beispiele dafür zu finden, denn sie sind überall, weil ich, wie gesagt, denke, das sind Grundbedingungen des Menschseins. So ist das Weltbild. Menschen stillen die eigenen Bedürfnisse auf Kosten anderer. Gar nicht mal böswillig, sondern weil wir Bedürfnisse haben, die gestillt werden wollen. Aber jetzt kommt das Liebesgebot Gottes dazu. Denn diesem Dilemma, dass Menschen da sind und sich auf Kosten anderer bereichern und wo man sich auf Kosten anderer bereichert, da entsteht häufig Schmerz, da entsteht häufig Verletzung. Diesem Dilemma schiebt Jesus jetzt einen Riegel vor. Er sagt, liebt, so wie ich geliebt habe. Und diese Liebe Jesu, wenn wir sie kennen, die kann dafür sorgen, dass man dieses ungesunde Stillen von den eigenen Bedürfnissen so vielleicht mal bemerkt. Man merkt, oh, hey, hier habe ich gerade jetzt irgendwie versucht, was zu bekommen, was ich gerade brauche. Die anderen können es mir aber auch nicht geben, ist auch irgendwie schiefgegangen. Boah, stopp, das will ich nicht. Ich möchte hier gerade mal stoppen, ich möchte nicht meine Bedürfnisse erfüllen auf Kosten anderer. Das ist der erste Riegel, der vorgeschoben wird. Man kann es merken, man möchte vielleicht damit aufhören. Der zweite Riegel, der dem vorgeschoben wird, das Schloss, was dran gemacht wird, ist, dass die Menschheit eine unerschöpfliche Quelle der Liebe bekommt, aus dem die Bedürfnisse gestillt werden können. Die Liebe Jesu, die Liebe Gottes des Schöpfers. Könnt ihr mir noch folgen? Wir haben nun erst gesagt, Grundbedürfnis der Menschen ist Liebe. Eine Grundschwierigkeit weiterhin des Menschen ist, dass dieses Liebesbedürfnis auf Kosten anderer gestillt wird. Aber jetzt kommt das Liebesgebot ins Spiel. Eine Kraft, die mich innehalten lässt, mal nachdenken lässt, woher fülle ich meine Bedürfnisse? Und mehr noch, ein Vorrat an unerschöpflicher Liebe, ein Vorrat, der nicht zu Ende geht, aus dem die Bedürfnisse, die wir haben, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Annahme, auch nach Spaß, gefüllt werden können. Bei Jesus können Bedürfnisse gestillt werden. Und es ist nicht nur so, dass ich selbst meine Bedürfnisse daraus füllen kann, sondern wenn ich voll werde aus der Liebe Gottes, dann kann ich vielleicht sogar helfen, die Vorräte von anderen Menschen mit der Liebe Gottes zu füllen. Wenn ich selbst überfließe aus dem unerschöpflichen Vorrat, kann ich anderen Menschen dabei helfen. Wenn wir anderen Menschen helfen wollen, wenn wir merken, andere Menschen brauchen auch Liebe, dann sind wir, glaube ich, schnell dabei, ihnen aus unserem eigenen Vorrat helfen zu wollen. aus unserer eigenen Kraft, eigenen Liebe, aus dem, was wir selbst geben können. Und das ist schnell leer. Und da müssen wir selbst wieder auffüllen. Und das wird schwierig. Wenn wir aber aus Gottes Liebesvorrat schöpfen, dann können wir geben, Menschen Anteil haben lassen an dieser Quelle der Liebe, die nicht zu Ende geht, bei Jesus. Und das schlägt, finde ich, in die Kerbe. Deswegen ist es ein gutes Weltbild. Es schlägt in die Kerbe, was braucht die Welt? Es ist ein Liebesbedürfnis da und Jesus bietet das an. Annahme, Liebe, er stillt dieses Bedürfnis. Wir können da hinkommen und müssen nicht mehr auf Kosten anderer leben, sondern können frei geben. Und klar, auch andere Philosophien, die man so kennt, oder Weisheiten, die sprechen auch so von Liebe, aber andere Philosophien haben eben nicht die Quelle, die ewige Quelle der Liebe bei Jesus. Und ich glaube, da liegt der Haken, denn ohne Quelle kann die Liebe erschöpft werden. Aber mit der Quelle wird sie nicht erschöpft, sondern bleibt aus Jesus heraus. Und Jesus gibt also seinen Jüngern, seiner Kirche, er gibt seinem Team, seiner Abteilung, er gibt heute uns, meines Erachtens, den besten Proviant mit. Ein tragfähiges Weltbild, ein Sinn in deinem Leben, eine Mission, auf die du dich machen kannst, diese unerschöpfliche Liebe weitergehen, Botschafter dieser Liebe werden, Bedürfnisse stillen und er gibt uns auch die Lösung für die Probleme, die damit kommen. Denn ich merke, boah, was ist das für ein Anspruch an mich und mein Leben? Ich soll mein Leben geben für die Freunde, ich soll lieben, wie Jesus geliebt hat. Ich merke, daran scheitere ich so schnell. Ich lasse, hey, ich schaffe das nicht, dem Liebesgebot von Jesus gerecht zu werden. Ich merke doch, wie schnell ich selbst aus meinem eigenen Vorrat schöpfe. Ja? Versuche aus mir heraus Menschen zu helfen oder wie schnell der erschöpft ist und ich auch wieder versuche, mich selbst zu bereichern an anderen und meinen Vorrat darüber aufzufüllen. Da braucht nur ein Kommentar mir mal querkommen und irgendwie in eine Kerbe schlagen, die ich so in meiner Biografie habe und dann ist schon der Vorrat leer und ich stehe vor der Versuchung, ey, jetzt haue ich dir mal richtig was um die Ohren. Jetzt geht's rund und ich mache dich mal klein, damit ich wieder größer werde, um mich selbst zu bereichern. Und ihr Lieben, ich glaube, wenn sowas passiert, dann passiert es in einer unglaublichen Mehrheit der Fälle durch Worte. Weil so unsere Beziehungen funktionieren. So funktioniert unsere Interaktion. Wenn wir uns an anderen bereichern, wenn wir verletzen, dann passiert das durch das, was wir sagen. Kann auch durch das, was wir machen, passieren, aber Worte sind wichtig. Aber auch in einer Mehrheit der Fälle, wenn wir etwas Gutes tun, wenn wir etwas Heilendes tun, wenn wir Menschen weiterhelfen, passiert das auch durch Worte. Also lasst uns auf unsere Worte achten und ich bin da der Erste, der da drauf achten muss. Und ich merke also, an diesem Anspruch scheitere ich immer wieder. Das Liebesgebot ist stark, die Liebe Gottes ist stark, das ist total cool, aber es ist super schwer und ich kann es nicht und muss mir das nicht wieder ein schlechtes Gewissen machen? Ist schwer. Ich schaff's nicht und ich denke, vermutlich schaffen wir alle das so nicht. Und das wusste Jesus aber, als er uns dieses Gebot gegeben hat. Darum ist er zu der Lösung für dieses Problem geworden. Wir leben als Christen also immer in diesem Anspruch, ja, Liebesgebot, ja, wir wollen etwas tun, aber ja, wir scheitern auch an diesem Anspruch und dann müssen wir zurück zu Jesus. Weil er zur Lösung geworden ist, indem er ans Kreuz gegangen ist. Um unserem Scheitern, um unseren immer wieder es nicht schaffen, aber doch versuchen wollen, den Stachel zu nehmen, die Sünde zu besiegen und die Schuld, die durch unsere Versäumnisse passiert und dadurch, dass wir uns an anderen bereichern, die Schuld, die dadurch entsteht, wegzunehmen, zu tilgen. Und das gilt auch heute noch, jeden Tag neu für dich und für mich. Und wenn du vielleicht jetzt in dir einen Schmerz merkst oder so ein Bedürfnis, vielleicht weil du immer wieder hinter dem Liebesgebot zurückbleibst, was Gott ja eigentlich hat an uns, Vielleicht, weil du immer wieder merkst, auch, oh, du bist auch dabei, dich an anderen zu bereichern. Oder weil andere sich immer wieder an dir bereichern und dich emotional oder auf andere Weise ausrauben. Oder wenn einfach dein Vorrat leer ist und du die Liebe Jesu wieder brauchst und dich füllen willst, dann können wir das jetzt im Gebet und in der Anbetungszeit vor Gott bringen. Denn er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Jesus will dich seinen Freund nennen, will dich erlösen und dich befähigen mit seiner unendlichen Liebe. Amen.